Die Gnade unseres Herrn und der Frieden Christi sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht in Psalm 3. Psalm 1 und Psalm 2, die bilden das Eingangstor zu den Psalmen, könnten wir sagen. Die sind die Einleitung in die Psalmen. Und Psalm 3 ist dann die erste fortlaufende Nummer, könnte man so sehen, dieses Liederbuches, ja, das erste Lied nach der Einleitung. Und dort hören wir einen Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Du bist meine Herrlichkeit, und der mein Haupt emporhebt. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, und er hört mich von seinem heiligen Berg. Ich legte mich nieder und schlief. Ich bin erwacht, wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes, die ringsum gegen mich gelagert haben. Steh auf, o Herr, hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf den Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen sei über deinem Volk. Es ist ganz wichtig, dass wir hier die Überschrift beachten. Da steht also, David war auf der Flucht vor seinem Sohn. Das heißt, wir befinden uns hier am tiefsten Tiefpunkt im Leben Davids. David ging es ja viele Zeit in seinem Leben schlecht. Er wurde verfolgt von Saul. Aber es ist was ganz anderes, wenn du von deinem eigenen Sohn verfolgt wirst und dein eigenes Volk dir nach dem Leben trachtet. Und es ist verständlich, dass dieser Psalm dann mit einem Ach beginnt, ein Stöhnlaut, ein Seufzer. Das ist keine Poesie. Wir schlagen die Psalmen auf die erste fortlaufende Nummer. Da kommt kein Halleluja, irgendein schöner Psalmvers. Da kommt nur Ach. So wie wir uns manchmal fühlen. Und ich glaube, Gott will uns genau das sagen. Wenn wir nur noch stöhnen können, wenn wir sagen, wir können gar nicht mehr beten, selbst das will Gott erhören. Wenn wir nur noch Ach sagen können. Aber trotzdem fragen wir uns natürlich, wie kann man in so einer extremen Situation, wie David war, nicht nur beten, nicht nur einen Psalm beten, sondern einen Psalm dichten. David wurde also verfolgt. Sein ganzes Volk oder ein Großteil seines Volkes war gegen ihn. Seine eigenen Soldaten, seine Kampfgefährten, seine früheren und an der Spitze sein eigener Sohn. Und als er flüchten musste, haben die Leute ihn noch verhöhnt und verspottet. Wie kann man sich da denn noch Zeit nehmen auf der Flucht und ein Lied dichten? Hier steht ja Psalm drüber. Das ist das erste Mal, dass in dem Psalm das Wort Psalm vorkommt. Und Psalm bedeutet wörtlich an den Saiten zupfen. Also der hat sich seine Leier oder seine Gitarre genommen und hat ein Lied gedichtet. Wie geht das denn? David war auf der Flucht, aber nicht, weil er feige war und weil er irgendwie panisch war, sondern weil er wusste, das ist jetzt das Richtige. Das ist das, was Gott will, und Gott wird für mich eintreten. Gott wird mir helfen. Er war voller Trauer, und wir lesen in dieser, wo die Situation beschrieben wird, im 2. Samuel, dass er dann den Ölberg hochging, sein Haupt bedeckte, sein Angesicht verhüllte und weinte. Der war wirklich am Ende. Und trotzdem hatte er Zuversicht, dass er sagen kann, hier Vers 4, du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Also er hatte Angst, aber er war dennoch geborgen in Gott. Er klagte, aber er konnte nicht anders, als gleichzeitig Gott zu loben. Gott hat uns diesen Psalm gegeben, diesen ersten fortlaufenden, ja, die fortlaufende Nummer, diesen Psalm, damit wir in schwierigen Situationen, damit wir in unseren Absalom-Situationen uns Gott mit Zuversicht, mit Hoffnung zuwenden können. Und es ist interessant, wann ist welches Lied entstanden? Ja, dieser Hintergrund, das ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist ein Lied entstanden in ganz, ganz großer Not. Und wenn ihr mal die Lieder euch anschaut, die wir nicht nur die letzten paar Monate oder Jahre singen, sondern Lieder, die die Christenzeit seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten singt, dann sind das immer Lieder, die entstanden sind in solchen Zeiten. In Leidenszeiten, in Verfolgungszeiten, in Zeiten der Reformation und der Gegenreformation oder in Zeiten der Erweckung. Oder die tief bewegt waren. Dieser Psalm beginnt mit einem Ach, aber dann findet David Worte und es geht nur langsam los, aber dann immer mehr. Es ist interessant, der Psalm hat drei Strophen, immer unterbrochen mit einem Selah, so im Pausenzeichen. Erste Strophe ist nur ein Vers, die zweite dann schon zwei, die dritte dann schon vier, verdoppelt sich. In der ersten Strophe kommt das Wort Herr einmal vor, in der zweiten zweimal, in der dritten dreimal. Wir merken, durchs Beten kommt er zum Beten. Ja, er wendet sich immer mehr Gott zu. Manchmal sagen mir Leute, ich habe nicht mehr Kraft zum Beten. Ich schaffe nicht mehr zu beten. Ich bin so völlig am Ende. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Wisst ihr, was die Lösung ist? Einfach anzufangen. Und wenn es nur ein Ach ist, ja, nur ein Stöhnen, was du aber zu Gott richtest. Beten führt dich zum Beten. Darum habe ich diesen Psalm überschrieben mit Ach, Herr. Und dann drei Punkte. Herausforderung, Hoffnung, Hilfe. Das erste sind die Herausforderungen. Also David fängt mit seiner Not, mit seinem Problem an. Ach Herr, wie zahlreich sind meine Feinde. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Also merkt ihr was? Keine Eingangsrede. Keine einführenden Gebetsfloskeln. Kein Herr, du weißt ja oder Herr, du bist der Große und Mächtige. Das kann man machen, aber hier ist nichts. Der kommt sofort auf den Punkt, der kommt sofort zum Problem. Keine Umschweife. Wir müssen unsere Situation nicht schönreden, wir können es ungeschönt vor Gott bringen. Wenn wir mitten in der Bredouille sind, dann musst du nicht erst noch irgendwie dir Worte überlegen, dass Gott dich dann hört. Ja, manchmal, da kommen Leute mit einem Problem zu mir oder irgendwas ist vorgefallen. Und da wird erstmal lange drumherum geredet, bis man auf den Punkt kommt. Wir können zu Jesus kommen und sofort auf den Punkt kommen. Er hat selber das größte Leid durchgestanden. Von dem ist ja eigentlich die Rede. Er ist ja der, der von seinem eigenen Volk verfolgt wurde. Also wenn du zu Jesus betest, dann kannst du ihm frei heraus deine Not sagen und sicher sein, dass du dabei nichts falsch machen kannst. So einen falschen Ton anschlagen oder so ein falsches Wort. Ja, als ich bei der Marine war, ne, dann war das ganz wichtig, dass man, bevor man überhaupt sein Anliegen brachte, vor dem Vorgesetzten, ne, Grußmeldung, Gruß. Ja, also man musste, das ganze Prozedere musste stimmen, man musste grüßen, sich melden und so weiter, Rang sagen, dann durfte man sein Anliegen bringen. Ist so nicht. Du kannst mit einem Ach beginnen und dann sag einfach deine Not. Und vielleicht ist jetzt deine Situation gerade gar nicht so heftig wie die von David. Hoffentlich nicht. Aber es gibt eine Parallele hier in diesem Psalm, die wir, glaube ich, alle kennen. David sagt ja hier, zahlreich sind meine Feinde, viele Feinde. Das sind wir ja gewohnt von David aus seinen jüngeren Jahren. Da hat er wirklich zahlreiche Feinde gehabt. Alle waren gegen ihn, immer wieder neue Feinde. Aber jetzt hat ja David alle Feinde besiegt, sogar die Völker ringsherum besiegt. Er hat das Land vereint, er hat jahrzehntelang regiert. Und trotzdem muss er jetzt sagen, wie zahlreich sind meine Feinde. Versteht ihr, unsere Feinde, die erheben sich immer wieder. Das ist nicht so, dass wir irgendwann sagen können, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist Ruhe. Der schenkt uns Zeiten der Ruhe, der schenkt uns Siege, Zeiten, wo wir uns erholen können, aber es kommen immer wieder neue Feinde hoch. Es ist wie so ein altes Auto, ja? Das ist kaputt, das schaffst du zur Reparatur, dann ist es teuer, dann ist es aber endlich wieder ganz und dann denkst du, jetzt habe ich erstmal Ruhe und dann geht es wieder kaputt. Ja, ich kann euch ein Lied singen von den 6 Autos, die ich jetzt für die Freizeit brauche. Wie viel da noch kaputt gehen kann. Also betet dafür, dass wir auch ankommen. Ja, man denkt, es ist gerade so schön ruhig. So kann es doch jetzt bleiben. Und dann stürzt alles wieder überall zusammen. Ja, man fühlt sich so, jetzt habe ich wieder festen Boden unter den Füßen. Und dann sinkt man in sein Problem wieder ein. Ne? Die Psalmisten, die sagen dann so, Wellen gehen über mich. Eine Welle kommt nach der anderen. Als ich auf den Kapverdischen Inseln mal war, schöne Inseln, da sind so schwarze Sandstrände und da ist wirklich herrlich. Und da kommen immer so kleine Wellen, die plätschern dann an. Und man denkt, hier kannst du es genießen. Du legst dich in den Strand oder so. Und alle 20 Minuten etwa kommt eine Riesenwelle, der sogenannte Schwell. Ja, die starten irgendwo hinterm Nordpol, so durch irgendwelche Stürme. Und dann gehen so Riesenwellenberge. Und dann kommen alle 20 Minuten, wird der ganze Strand überspült. Dann, wenn du das im Leben erfährst, ja, dass sich eine Welle umhaut, dann rappelst du dich wieder auf, bist gerade mal wieder so beisammen und dann kommt die nächste Welle. Und wenn das eine Weile geht, dann ist das zermürbend. Das geht an die Substanz und wir merken das, wie heftig das hier geht, wie das immer sich weiter steigert. Ja? Also wenn ihr sowas erfahren habt, wie üble Nachrede, Mobbing, verleumden Anschwärzen, so Rufmord, wer das erlebt hat, ja? Gerüchte werden über dich verstreut. Das ist ja schon heftig genug. Aber was ist, wenn es von einer Seite kommt, von der du es überhaupt nicht erwartet hast? Das ist wie so ein Schlag in die Magengrube, auf den du nicht vorbereitet bist. Und dann klappst du zusammen. Und dann sagt er, ja, viele Feinde erheben sich gegen mich. Also es werden immer mehr. Dann stehst du irgendwann alleine da. Und genau das ist das, was der Feind will, dass du erkennst, beziehungsweise dass du denkst, jetzt bist du alleine. Hier gibt's keine Hilfe. Du bist auf verlorenen Posten. Ja? Der Teufel flüstert dir das ein. Das packst du jetzt nicht mehr. Jetzt hilft keiner mehr, auch Gott nicht. Diesmal gibt's keine Rettung. Und vielleicht ist es gar nicht so, dass wir direkt an Gott denken und direkt denken, ah, Gott hilft mir nicht, sondern wir denken einfach nur noch an unsere Probleme. Der Feind, der Teufel, muss uns gar nicht einflüstern, Gott denkt nicht an dich. Der muss nur bewirken, dass wir nur noch an unsere Probleme denken. Und dann ist es eben nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, dass du dann dir sagst, oh, ich habe keine Hilfe, auch von Gott nicht. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sich David Zeit nimmt, ein Lied zu singen. In diesem Fall sogar ein Lied zu dichten. Wenn uns böse Gedanken, wenn uns schlechte Gedanken erfüllen, dann hilft es zu singen. Dann reicht es nicht aus, dass wir einen Bibelvers rezitieren. Manchmal ja, aber Lieder, Psalmen, die geben nicht nur unseren Gedanken Ausdruck, die geben unseren Gefühlen Ausdruck und das brauchen wir. Dass wir wirklich mit allem, was uns erfüllt, ja, vor Gott kommen. Wir brauchen Loblieder, wir brauchen Lieder, wir brauchen Psalmen, die wir auswendig können. Denn wenn du in der Situation bist, dann hast du dein Liederbuch nicht dabei. Ja, wir mögen es, immer wieder neue Lieder zu lernen. Ist doch schön. Aber ich sage den Leuten immer, lernt erstmal 10 Lieder, und zwar gute Lieder, solche Lieder, die euch wirklich helfen, dann in der Notsituation auswendig. Die ihr dann wirklich drauf habt. Wer von euch kann einen Psalm auswendig singen? Außer Jürgen jetzt. Also lernt, bringt euren Kindern Lieder bei. Wir machen das im Urlaub so, haben wir jetzt in diesem Urlaub wieder gemacht. Wir singen dann halt den ganzen Urlaub lang immer nur ein Lied. Früh und abends. Oder im Auto nochmal zwischendurch. Immer nur denselben Choral. Dass wir den am Ende dann drauf haben. Ja? Und ich kann euch das jetzt schon sagen. Ich habe den jetzt schon wieder vergessen, aber meine Kinder werden es hoffentlich behalten. Ja? Also ihr müsst die Zeit nutzen, wo ihr euren Kindern solche Lieder beibringen könnt. Die braucht man dann. Es hilft uns, unsere Gedanken wieder auf Gott auszurichten, wenn unsere Gedanken immer trüber werden. Und deshalb kommen wir jetzt hier zum zweiten Punkt, Hoffnung. Ich will aber erstmal auf dieses Pausenzeichen, auf dieses Selah eingehen. Das habe ich ja nicht mitgelesen, obwohl es ja dreimal vorkam. Es steht ja auch immer in Klammern. Und es ist eben ein Zeichen für Pause oder nimm dir Zeit zum Nachdenken. Komm erstmal zur Besinnung. Also die Herausforderungen, die kommen von außen, aber wo findet denn der Kampf statt? Der eigentliche Kampf findet hier oben statt. Die Herausforderungen sind manchmal wirklich hart, aber der Kampf ist meistens hier, in unserem Kopf. Und da müssen wir erstmal zur Besinnung kommen. Also wir sehen das, da, der David, der fängt einfach ohne Umschweife an, ja? Ohne einleitende, rechtgläubige, psalmenartige Worte, fängt er einfach an, Gott seine Not zu sagen mit seinem Ach. Aber dann muss er sich Zeit nehmen, um seine Situation zu bedenken. Und zwar vor dem Angesicht Gottes. David wusste ja, dass er nicht ohne Schuld war. Das war gar nicht so einfach für David, jetzt nochmal wirklich zur Besinnung zu kommen. Das, was hier passierte, das passierte ja nicht von irgendwoher. Er wusste ja, dass er selber voller Schuld war und dass das alles Folgen von tragischen Fehltritten waren. Aber er wusste auch, Gott hat ihm vergeben. Er wusste, Gott wird mich wieder aufrichten. Ja, im Psalm 32, diesen Bußpsalm von David, da steht, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Schuld. Und später sagt er, wer auf den Herrn vertraut, den wird Güte umgeben. David wusste, das ist ein Erziehungsweg Gottes für mich. Aber am Ende wird es gut werden. Gott will auch das gebrauchen, um mich näher zu sich zu ziehen, um mich geistlich voranzubringen. Und das ist bei jedem Gotteskind so. Wir fragen ja, und die Frage ist auch erlaubt, warum lässt Gott das zu? Aber ich denke, wir sollten noch mehr fragen oder mindestens eben auch fragen, wozu lässt Gott das zu? Römer 8, Vers 28, das ist so die Generalantwort. Ja, alles muss uns zum Besten dienen. Gott will uns geistlich wachsen lassen, will uns gerade in den dunklen Stunden, ja, reifen lassen. Er will unseren Glauben läutern. Wenn alles gut läuft, wenn immer alles ohne Probleme ist, dann wird sich der Glaube eben nicht bewähren. Erst durch Probleme zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Also wenn der Widerstand kommt, zeigt sich, was wir gelernt haben. Das ist immer so. Wir sind mal wandern gegangen als junge Leute. Da kam ein Freund zu mir mit 9 Wanderschuhen. Wir wollten durch ganz Sachsen laufen, pro Tag so 30, 40 Kilometer. Wir wollten es so richtig krachen lassen. Er kam mit 9 Wanderschuhen. Ich sagte noch, bitte eingelaufene Wanderschuhe. Kommt er mit 9 Wanderschuhen? Sag ich, oh, neue Schuhe. Das könnte problematisch werden. Du könntest Blasen bekommen. Er sagte, warum? Vom Bahnhof bisher ist doch alles gut gegangen. Ja, also ich sage euch, wir sind nach den ersten 20 Kilometern lagen wir alle im Straßengraben. Da ging gar nichts mehr. Erst unter solchen Läuterungen, unter Bewährung zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Oder eben, aus welchem Holz wir noch nicht geschnitzt sind, wo wir noch geistig wachsen müssen, was wir noch lernen müssen. Und ein Zeugnis dieses geistlichen Wachstums in Bedrängnissen, das sind eben solche Lieder, solche Psalmen oder solche Lieder von Jochen Klepper oder Paul Gerhardt oder Luther, die in solchen Zeiten entstanden sind. Lass dein Denken nicht von deiner Angst, von deiner Sorge, von deiner Mühsal bestimmen, von dem Horizont, den du eben jetzt gerade wahrnimmst, sondern lass Gottes Wort, lass Gottes Gedanken deine Gedanken prägen. Wie geht der Psalter los? Wohl dem, der Gottes Wort über Gottes Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Also erweitere deinen Denkhorizont, indem du Gott mit einbeziehst. Das bedeutet auch beten. Du gehst doch nicht zum Arzt und schilderst ihn ausführlich dein ganzes Leiden und dann noch ein bisschen mehr, damit er wirklich begreift, um was es geht. Dann stellst du noch eine Selbstdiagnose und gehst nach Hause. Ich meine, es ist ja schön, mal jemand sein Herz auszuschütten, aber deshalb gehst du nicht zum Arzt. Du willst hören, was der Arzt dir zu sagen hat. Hör auf das, was Gott zu sagen hat, also beziehe sein Wort an dich mit ein. Und deshalb geht nach der Pause, nach dieser Besinnungspause, jetzt dieses Gebet nicht eben mit einem Ach weiter, sondern mit einem Aber. David hat jetzt eine ganz andere Perspektive. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Aus seiner Perspektive sieht er überall nur Probleme. Jetzt aus der Draufsicht könnte man sagen, aus göttlicher Perspektive sieht er, er ist umgeben von Gott wie mit einem Schild. Von allen Seiten. Als Paulus diese Kämpfe beschreibt im Römerbrief, dass man so hin und her gerissen ist, kommt am Ende dann dazu, Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Warum ist das eigentlich so? Weil Christus sich nicht nur zum Ziel des Spottes gemacht hat, wie wir es heute in der Lesung gehört haben. Ja, er hing am Kreuz, sie haben ihn verspottet, sie haben genau das gesagt. Wo ist Gott? Ja, er soll dir doch helfen. Ja, da ist doch keiner, der dir hilft. Jesus hat sich nicht nur zum Ziel des Spottes gemacht, sondern er hat tatsächlich diesen Platz ohne Hilfe Gottes für uns eingenommen. Seine Feinde waren zahlreich. Seine Feinde waren seine eigenen Leute, sein eigenes Volk. Dieses Volk, was von Gott erstgeborener Sohn genannt wird, wie eben der Absalom ein Sohn Davids war. Aber der größte Feind war der Teufel selbst. Und damit er uns von diesem Feind, von dieser Macht des Bösen befreien konnte, musste er tatsächlich diesen einzigen Ort ohne jegliche Hilfe Gottes einnehmen. Er musste sich tatsächlich ganz und gar diesen Feinden ausliefern. Und darum hat er am Kreuz dann eben nicht Psalm 3 gebetet, sondern Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was die Feinde damals nicht erkannten, war, dass Jesus dort nicht die Strafe von Menschen trug, sondern dass Jesus die Strafe von Gott für Menschen trug. Jesus gab seine Herrlichkeit auf, er wurde verstoßen, sogar von Gott. Er senkte sein Haupt, wie es die Evangelien berichten, und starb für uns. Und weil das so ist, können wir jetzt mutig und zuversichtlich beten: Du bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt emporhebt. Wann lassen wir unser Haupt sinken? Wenn wir ertappt sind, wenn wir voller Scham sind, wenn wir unsere Sünde erkennen. Wenn wir merken, dass wir nicht würdig sind, dann schauen wir auf den Boden. Und wenn du stirbst, lässt es ganz sinken. Und Gott kommt und sagt dir: Heb dein Haupt empor, denn ich bin für alles, was dich bedrückt, was dir diese Scham gibt, was Schuld auf dir ist, vor mir gestorben am Kreuz. Und ich habe dadurch den Teufel entmachtet, wie es hier dann im Psalm 3, Vers 8 steht. Denn du schlägst allen meinen Feinden auf die Kinnbacken, zerbrichst die Zähne der Gottlosen. Ja, ein Bild, wie diese dämonischen Mächte von Christus besiegt wurden. Und dann ist Christus auferstanden, weil er siegreich war. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er regiert jetzt und er tritt ein für uns. Das heißt, er ist jetzt erreichbar für uns. Vielleicht hast du noch nie so richtig zu Gott gebetet. Sagt eure Jüngerin, man lernt das ja so, das Beten in der Familie macht man irgendwann mit. Aber vielleicht hast du noch nie so richtig wirklich zu Gott gebetet, weil du gar nicht so richtig weißt, ist da oben jemand? Und wenn ja, hört er mich? Also was bringt das? So richtig von Herzen beten kann man doch eigentlich nur, wenn man weiß, da oben ist jemand und er hört zu. Und er will auch hören. Vielleicht hast du schon oft gebetet, du wusstest, Gott hört dein Gebet. Aber jetzt bist du in einer Situation, wo du das Gefühl hast, Gott hört nicht. David sagt hier in Vers 5, ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, und er erhört mich von seinem heiligen Berg. David war ganz unten, wirklich der tiefste Tiefpunkt seines Lebens, aber er wusste, war sich ganz sicher, der da ganz oben ist, der hört mich. In Amerika gibt es einen Aluminiumkonzern, ist, glaube ich, der größte der Welt, Alcoa, und der war ziemlich am Boden, ziemlich in roten Zahlen. Da haben sie einen neuen Chef eingestellt. Peter O'Neill, und der hat von den ganzen, wie nennen sich die Leute, die Aktien haben, Aktionären, eine Rede gehalten. Alle haben jetzt gehofft, wie bringt er jetzt den Laden wieder voran, und er hat gesagt, mir geht es nur eigentlich um ein Thema, das ist der Arbeitsschutz. Ich möchte, dass sich bei uns keiner mehr verletzt, also in so einem Konzern, wo es mit flüssigen Metallen und so weiter geht, hoher Ansporn, aber das ist das Einzige, was ich will. Wir haben die nichts dagegen sagen können. Wer kann schon was gegen Arbeitsschutz sagen? Aber die Leute sind rausgerannt und haben ihre Aktien verkauft, dachten, jetzt ist alles vorbei. Und er hat dann eine Regel eingeführt, unter anderem hat gesagt, wenn irgendwo was passiert, ein kleiner Unfall, und wenn es nur eine kleine Fingerkuppe irgendwo, jemand in der Maschine oder so, dann muss ich am selben Tag, will ich darüber informiert werden. Ich will wissen, warum, und ich will wissen, wie das nächste Mal verhindert wird. die hatten ja nur überall auf der Welt ihre Stützpunkte. Das heißt, um diese Regel oder Aufgabe zu erfüllen, mussten die ein Intranet bauen. Also das war noch lange vor dem Internet, damit dann auch der oberste Chef vom kleinsten Angestellten noch am selben Tag genau Bescheid weiß, was da vorgefallen ist. Natürlich hat es nicht so lange gedauert, dass die gemerkt haben, ich könnte ja den Leuten dort oben in Amerika auch durchgeben, wenn hier die Aktien fallen oder wenn die Materialien teurer werden oder. Und dieser Konzern ist in Windeseile wieder auf die Beine gekommen und durch besseren Arbeitsschutz war dann natürlich auch bessere Produktqualität und so weiter. Ja, wo setzt man den Hebel an? Ja, der Punkt ist, wie gut es ist, wenn auch der kleinste Arbeiter oben den oberen Chef erreichen kann, den obersten Chef erreichen kann. Bei uns ist es noch viel besser. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, schreibt Jesaja 57, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, der in der Höhe und im Heiligtum, denn in der Höhe und im Heiligtum wohne ich, ganz oben. Und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Wir haben Zugang zu ganz oben. Die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung beten wir? Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 34. Die eigene Ohnmacht zu erkennen, ist die Grundlage, aus der Kraft Gottes zu leben. Ach Herr, ich bin am Ende, aber du bist mein Schild. Und das eben nicht nur, wenn es uns gerade offensichtlich schlecht geht. Das muss unsere tägliche Einstellung sein. Du kannst morgen früh, wenn du aufwachst, ja, dein Wecker klingelt, dann machst du den aus und dann kannst du sagen, bis hier ist es gut gegangen, jetzt bist du dran. Und dann kommt wieder dieses Selah, dieses Innehalten, dieses Nachdenken. David denkt wieder nach über diese Dinge. Er wird sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst und das macht ihn innerlich ruhig. Zuversichtlich. Er wusste, Hilfe wird kommen. Wir kommen zum dritten Punkt, also Herausforderung, Hoffnung und jetzt die Hilfe. Wenn es deinem Freund oder deiner Freundin so richtig schlecht geht, er hat schwere Zeiten, dann fragst du ihn doch manchmal, kannst du noch ruhig schlafen, oder? Kannst du noch ruhig schlafen? Am Schlafverhalten kann man tatsächlich viel ablesen. Wer viele Probleme hat, findet wenig Schlaf. So ist das. Denn es ist so, wenn du schläfst, hast du keine Kontrolle. Du liegst da einfach da und kannst nichts machen. Du weißt ja nicht, was um dich herum passiert. Es sei denn, du hast nur so einen Halbschlaf, dann schläfst du nicht richtig. Also darum kann man nur gut schlafen, wenn man sich sicher fühlt. Ich legte mich nieder und schlief. Überleg doch mal, Psalm 3, als David vor Absalom floh, als das ganze Volk gegen ihn aufstand. Was macht er? Ist euch das schon mal aufgefallen? Da legt er sich hin und schläft. Wisst ihr, das ist der Grund, warum Jesus in diesen kleinen Bötchen schlafen konnte, als die Jünger dachten, jetzt geht die Welt unter. Weil er geborgen war. David hatte diese Geborgenheit. In dieser Situation konnte er sich schlafen und dann konnte er aufwachen und wusste, der Herr hält mich. Wenn du Friede, wenn du Ruhe in Gott hast, dann weißt du, egal was passiert, in seiner Hand bin ich sicher. Dann kannst du mitten im Sturm schlafen, wie so ein Kind im Arm der Mutter oder des Vaters. Da kann die Welt untergehen, da kann es laut sein, wild sein, aber im Arm der Mutter schläft das Kind. Ist überhaupt kein Thema. Es weiß, es ist geborgen. Und diesen Frieden, diese Ruhe, das ist eine übernatürliche Ruhe. Das ist nicht etwas, was wir uns einreden können. Das ist etwas, was uns Gott schenken muss. Der Friede Gottes, den wir durch Christus haben, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Spurgeon hat zu diesem Psalm, zu dieser Stelle gesagt, nur der Glaube machte es David möglich, sich niederzulegen. Die Angst würde ihn sonst sicherlich auf den Zehenspitzen gehalten haben, auch nach dem Feind ausspähend. Es gibt einen Schlaf, heiligen Vertrauens. Also wenn du morgen früh aufwachst, nimm dir diesen Psalmvers als dein Morgengebet. Wenn du gut schlafen konntest, danke Gott, dass er dich schlafen lassen hat und dass er dich erhält. Und dann kannst du weiter beten und sagen, egal was heute kommt, ich fürchte mich nicht vor den Zehntausenden des Volkes. Ich fürchte mich nicht vor diesen Zehntausenden Problemen, die heute wieder auf mich zukommen, die sich rings um mich gelagert haben. Ja, um dich herum sind viele Nöte, viele Dinge, die dir wahrscheinlich Sorgen machen, die dir den Kopf, oder worüber du den Kopf zerbrichst, die dazu führen, dass du den Kopf hängen lässt. Gott möchte uns mit diesem Psalm ermutigen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir dürfen unser Haupt erheben, wir dürfen auf die Hilfe Gottes warten. Warum? Weil er seinen Sohn gesandt hat. Und dieser Sohn, dieser Jesus Christus, der wird hier tatsächlich erwähnt in diesem Psalm. Im letzten Vers, da steht, bei dem Herrn ist Rettung, dein Segen sei über deinem Volk. Warum ist sein Segen über sein Volk? Warum ist Gottes Segen über deinem Leben? Auch morgen noch, weil bei dem Herrn ist Rettung. Und wörtlich steht dort, von Jehova ist Jeshua. Also Jehova oder Yahweh kommt Jeshua. Und Jeshua ist der hebräische Name von Christus, von Jesus. Gott hilft. Und deshalb möchte ich euch zusprechen. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der wird eure Herzen und eure Sinne bewahren, in Christus Jesus. Amen.